für Menschen, die ihn verlästern, die ihn ablehnen, die ihm Schande machen, auf diese Welt kommen, unter ihnen leben, dann auch für sie sterben. Eine größere Liebe gibt es nicht. Eduard, würdest du mir das Bild einblenden? Ich möchte gerne zwei Verse vorlesen. Erster Vers aus Lukas 2, Vers 11. Dort steht: Denn euch ist ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Der Retter wurde geboren, der Retter Jesus Christus. Dann aus Philipper 3, Vers 20: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Der Jesus kam auf diese Welt, wurde geboren als Retter, ist gestorben, zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Und er wird wiederkommen als Retter, um jeden von uns, der an ihn glaubt, zu sich zu holen, seine Ewigkeit bei ihm leben dürfen. Und das ist für mich so als ehemaliger Nichtgläubiger, als Heide, so groß geworden, dass ich diese Gnade erfahren durfte. Gott ist in Jesus Christus der Retter geworden, mein persönlicher Retter. Das ist unglaublich und ich bin da echt total überwältigt darüber. Als ich so 10 oder 11 Jahre alt war, habe ich mit einem Freund auf der Straße Fußball gespielt. Dieser Freund hat meinen Ball über eine hohe Mauer geschossen, in einen Hof reingeschossen. Klar, was hat er gemacht? Nach Hause gegangen. War ihm doch egal, war doch mein Ball. Es stand nicht null da. Ich und mein geliebter Ball, der weg war. Ja, was mache ich jetzt? Eine hohe Mauer, ich war ein kleiner Pimpf, da oben komme ich nicht rüber. Es war eine größere Firma mit einem großen Innenhof. Was mache ich jetzt? Bin um die Straße rumgelaufen, plötzlich sah ich da so ein großes eisernes Hoftor. Aber auch sehr hoch. Schaffe ich auch nicht. Aber dann habe ich gesehen, in der Mitte waren so senkrechte Metallstreben. Dazwischen war ungefähr so viel Platz. Ich dachte, wenn ich da jetzt durchkrabbele, kriege ich doch meinen Ball bestimmt. Mache ich das? Fremder Hof, Firma. Es war Samstagabend, weiß ich noch genau, Samstagabend, so 5, 6 Uhr. Ach, ich sage, eh keiner da. Ging ich da so rein, reingezwängt, plötzlich gab es einen Schlag. Ich wach auf, liege am Rücken und das Hoftor auf mir drauf. Ich habe nicht übersehen, dass das Hoftor an beiden Seiten nur mit Drähten festgemacht war. Es war wirklich lang und hoch und schwer. Da lag ich nun, habe versucht, mich zu befreien. Keine Chance, das war sauschwer, ich hatte keine Chance. Ich dachte, was mache ich jetzt? Fing an zu schreien, Hilfe, Hilfe, ist da jemand, Hilfe, Hilfe. Mir wurde klar, ich kann aus fremder Hilfe da nicht rauskommen. Ich brauche Hilfe, ich komme da nicht raus. Ich habe geschrien, mir aus der Seele, aus dem Leib und es kam keiner. Und dann irgendwann kam ein Mann angerannt, hat mit aller Kraft das Gras so ein bisschen hochheben können und mich rausgekrabbelt. Ich war hilflos, ich lag wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Ich hatte keine Chance rauszukommen. Und genauso ist es mit den Menschen heute, den Ungläubigen, den wir Jesus nicht kennen. Sie liegen auf dem Rücken und die Riesenlast der Sünde liegt tonnenschwer auf ihnen. Liegen da und können da nicht weg. Möchten die Sünde wegschieben, wegdrücken, es geht nicht. Der Mensch versucht mit allen möglichen Aktionen das zu schaffen. Mit irgendwelchen Werken, was auch immer. Mit Gebeten zu Maria, gibt viele Dinge, Sakramente. Aber der Mensch schafft es nicht. Aus dieser Not gibt es nur eine Rettung, der Herr Jesus. Wem Raum hier ist, der Jesus noch nicht kennt, nicht angenommen hat. Ich kann euch nur nahelegen, ruft den Herrn Jesus an. Der Jesus wurde auch für dich. Mensch kam auf diese Welt und wurde der Retter der Menschheit. Er kann auch dein Retter werden. Er wartet auf dich, auf dein Rufen. Ruf ihn an, bitte ihn um Hilfe. Wenn du ihn anrufst, wird er dich sicherlich erhören und wird dir helfen. Du kommst allein aus der Schuld und lass der Sünde nicht heraus. Du kommst da nicht weg. Ich finde das wirklich so ein wunderbarer Zuspruch von Herrn Jesus, den wir in Jeremia 29 lesen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Der Jesus ist da, wenn ihr ihn sucht, jeder, der ihn sucht, mit einem ganzen ehrlichen Herzen, der Jesus lässt sich finden. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Warte nicht, schieb es nicht auf die lange Bank, tu es heute. Du weißt nicht, wie lange du es noch kannst. jetzt höre ich auf, macht die Kanzel frei für die Brüder. Nochmal kurz die Regeln, die ja die meisten schon kennen. Nehmt bitte maximal 10 Minuten Zeit in Anspruch, damit möglichst viele Brüder zum Zug kommen. Und wenn ihr noch mehr Themen habt, könnt ihr vielleicht das zweite Mal nach oben kommen. Und wie auch die letzten Male, schaut bitte ab und zu auf mich. 8 Minuten gelbe Karte, 10 Minuten rote Karte. Jetzt seid ihr dran, liebe Brüder.
Guten Morgen, Eduard, du kannst ja schon starten. Ne? Es geht schnell. Also, wer bei uns schon zu Hause war auf Toilette, hat ein Bibelvers gesehen. Da steht, Faithful is he who calls you, then he will also do it. 1. Thessaloniker 5, Vers 24. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und das steht bei uns auf der Toilette, weil das war so eine Karte, eine Gemeinde, wo wir 2007 dann ausgezogen sind in Irland. Die haben dann immer ein Jahresmotto gehabt und haben dann immer eine Karte gemacht, dass jeder in die Gemeinde diese Karte bekommen hat, wo es aufstellen konnte. Und das haben wir mitgenommen in dieser Zeit, wo wir die Gemeinde in Irland verlassen haben, um hierher zu kommen. Und es war dann auch unser Bibelschul-Absolvierungsmotto. In Brake, als wir 99 gemeinsam absolviert haben. Gott ist treu. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Wenn man im Duden nach dem Wort Treue nachschaut, dann wird da Treue beschrieben als zuverlässig, beständig in seiner Gesinnung oder anderen in einer Sache gegenüber. Es werden Beispiele gegeben, ein treuer Freund, ein Gefährter hat ein treues Herz oder jemand ist, wird beschrieben, sie ist eine treue Seele. Spricht von einem Mensch von großer Verlässlichkeit. Das Wort wird auch benutzt in der Ehe, von einem Ehepartner, der soll treu sein, den anderen nicht durch Ehebruch oder ähnliches betrügen. Ein treuer Ehemann, einander treu sein, bleiben. Oder unbeirrt, unerschütterlich an einer Sache festhalten. So wie ein treuer Anhänger der Monarchie wird da als Beispiel gegeben. Oder zu sagen, sie ist eine treue Kundin von uns. Aber das Wort beschreibt auch Zuverlässigkeit, Beständigkeit, ein treuer Mitarbeiter, jemand, der treu ist. Seinen Dienst geleistet hat. Und wenn ich diesen Vers dann lese, 1. Thessaloniker 5, 24, dann sehe ich zuerst, Gott ist seinem Namen und Wesen treu. Treu ist er. Also es ist einfach eine Aussage. Er ist treu. Treu ist er. Da muss man nicht weit suchen oder zwischen den Zeilen lesen. Das steht da. Treu ist er, der euch beruft. Warum ist er treu? Er ist treu, weil er wird es auch tun. Wir werden noch ein paar Minuten sehen, dass Gott ist treu, weil er sein Versprechen hält. Aber das gehört zu Gott. Und das wäre mein zweiter Punkt. Gottes Treue ist ein integraler Bestandteil seines Wesens. Wenn wir von Wahrhaftigkeit sprechen, Wahrhaftigkeit und Treue, die Wahrhaftigkeit Gottes bedeutet, dass er der treue Gott ist und dass all seine Erkenntnisse und Worte sowohl wahr als auch der letztgültige Maßstab der Wahrheit sind. In Klagelieder 3, 22 lesen wir, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Gott ist treu. 5. Mose 32, 4. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, all seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treuer und unerfahrlich, gerecht und aufrichtig ist er. In Römer 4, 21 und 5. Nicht verleugnen. Das sehen wir, wie das zu seinen Personen, zu seinen Eigenschaften gehört. Er kann nicht untreu sein. Gott ist treu und er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und letztens, Jesus Christus ist der höchste Beweis für Gottes Treue. Apostelgeschichte 13. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißungen an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Im Alten Testament wird der Messias, der Erlöser, versprochen und Gott hat auch Jesus auf diese Erde gesandt. Und weil Jesus hierher gekommen ist und weil er für uns gestorben ist, dann können wir zu ihm kommen. Wir können unsere Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und zuletzt Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und noch eine letzte Sache, die mir auf dem Herzen liegt bei dieser ganzen Übung über die Eigenschaften Gottes. Lass uns nicht dabei bleiben, dass wir uns nur Wahrheiten weitergeben, dass wir uns nur Erkenntnisse weitergeben, die wir über Gott mit unserem Gehirn gewonnen haben. Lass uns einander Mut machen. Lass uns einander unser Glauben stärken. Lass uns unser Gott größer machen, dass es nicht nur eine Übung ist, ein Bibelstudium, sondern dass unsere Reaktion ist, diesen Gott, diesen großen Gott anzubeten, vom ganzen Herzen und Seele. Amen.
C'est la vie. Guten Tag zusammen. Schlagt bitte mit mir auf 2. Mose 3. 2. Mose 3. Ich lese die Vers 11 bis 15 vor. Zweite Mose 3, Vers 11 bis 15. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach: Weil ich mit dir sein werde. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Was ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Du sollst zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Ihr kennt eigentlich alle diese Geschichte sehr gut über den Namen Jahwe. Der Hintergrund: Wir wissen, Mose war im Exil. Er ist in Exil geflohen, und weil er einen ägyptischen Soldat getötet hat. Und er wurde dann deshalb sogar von seinen eigenen Leuten verworfen. Als er Gott trifft, Gott gibt ihm zwei Visionen. Er ist am Berg Horeb. Und dorthin, Gott sagt ihm genau, was sein Problem war. Erstens, als du in Ägypten war, hatte so ein Problem mit der Pharao, und dahin schicke ich dich hin. Zweitens, deine Leute haben dich verworfen, dahin schicke ich dich nochmal hin, und du wirst sie auch herausführen. Das heißt, wir haben hier einen Punkt, dass er hat dieses Problem. Gott hat nicht gesagt: Von dem Problem da, ich werde dich davon befreien. Nein, er sagt: Du wirst diese Probleme konfrontieren, du wirst dahin gehen. Aber warum kann Gott ihn ansprechen? In Vers 3 war am Berg Horeb. Er hat ein Dornbusch gesehen. Das hat angeblich gebrannt. Aber es ist komisch. Es brennt, passiert gar nichts. Dann geht hin und schaut sich das an. Der Punkt, was ich hier machen möchte, oder ist das, dass Gott offenbart sich, damit du ihn noch mehr verherrlichst. Warum sage ich das? In Vers 11 lesen wir, er sagt, weil ich mit dir sein werde. Er hat sich offenbart. Und das Zweite, was er sagt, es ist in Vers 12. Werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen? Gott hat sich offenbart, damit er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und das beschreibt er in seinem Namen, ich bin, der ich bin. Und danach sagt er nochmal, ihr werdet mich dienen. Und genau wie ich will, bedeutet am Berg Horeb. Vers 3 sagt, oder Vers 2 sagt nicht, mit, weil er möchte, dass wir einfach sagen, jetzt habe ich Gnade erfahren, ich bin jetzt frei, ich mache, was ich will. Ich bin jetzt frei, ich kenne Gott jetzt, das Leben gehört mir. Nein, er befreit uns, damit wir den Weg zu ihm finden. Das müssen wir aus dieser Lektion nehmen. Und dafür kommt er mit seinem Namen. Die Namen Gottes sind nicht einfach irgendwelche Namen, die die Eltern zum Beispiel so ausgewählt haben. Namen Gottes haben immer eine Bedeutung, eine Beziehung zu uns. Und genau sagt das hier, sagt er, ich bin, der ich bin. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus sagt es. Er sagt nicht, ich habe von dir erzählt, alles und so weiter. Nein, dein Name. Weil sein Name hat eine große Bedeutung, hat Wirkung, hat Kraft. Das sind die Namen Gottes. Und hier ist Jahwe. Dein waren sie. Und mir hast du sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort gehalten. Das heißt, wir erfahren viel von Gott, aber wir sollen auch reagieren. Davon müssen wir. Der Dornbusch hier, kann ich das eigentlich mit eigenen Wörtern sagen. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, das keinen Sinn macht. Das hat keinen Sinn gemacht. Ein Dornbusch brennt, aber brennt doch nicht. Feuer ist da. Gibt es irgendwas in deinem Leben, das eigentlich keinen Sinn macht? Bei der Arbeit bist du angefochten. Du siehst einfach das Problem. Aber dahinten versteckt sich so ein großer Gott. Eine Schwester hier sagte mir, als ich ein Problem bei der Arbeit hatte oder angefochten wurde, sagte sie mir, Luther hat das gesagt. Er hat so gesagt, dass die Anfechtungen sind Umarmung Gottes. Dahinter versteckt sich viel mehr. Und ich danke die Schwester dafür. Wir haben auch Probleme von Corona. Wegen Corona, wir schauen auf Corona immer hin. Fernseher an Corona, Zeitung an Corona. Habt ihr vielleicht euch Gedanken gemacht, was da hinten ist? Haben wir vielleicht so weit gedacht, dass vielleicht Gott uns was mitteilen möchte? Die Mutter ist krank. Die Kinder sind alle daheim. Der Mann ist bei der Arbeit. Sie ist auf dich überlassen. Sie sieht das Problem. Aber da hinten ist vielleicht Gott, der uns was vermitteln möchte. Die Kinder sind unberechenbar. Auf einmal, manchmal komme ich nach Hause, Sarah sagt mir, ich bin mit den Kindern fertig. Ja, ich kenne Gerard, das ist ein Fall für sich. Bis er die Schuhe anzieht, muss ich immer wirklich schimpfen. Aber sieht sie nur den Gerard oder dahinter versteckt sich ein Gott, die aus ihr was schrauben möchte? Will Gott was an uns schrauben, wenn wir sowas erleben? Viele Sachen kann ich hier nehmen, in der Schule. Können wir so viele Beispiele hier nehmen? Diese Lehrer nerven mich immer. Viele Hausaufgaben. Ja, ja, Gott schraubt da hinten. Glaub mir das. Dahinter, was meine ich hier mit dem Punkt? Wir sollen Probleme nicht eingehen mit unseren Augen. Schauen mit den Augen Gottes. Perspektiv. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, der das Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden. Das heißt, wir schauen bis unserem Tod. Gott schaut, bis Jesus Christus kommt. Der Anfang und das Ende. Praktisches Beispiel. Er schafft Adam, schafft den Garten Eden, macht alles im Eden. Die verpflanzt, nimm Adam, setze ihn rein. Nimm alle Tiere zu Adam. Adam benennt sie. Dann nimmt der Adam, du kannst ruhig schlafen, nimm seine Rippen, baut Adam wieder auf. An Eva kommt aus ihr, aus ihm raus. Sein Weg ist, bis er ausruht, bis er kommt, nicht bis wir entscheiden haben oder bis Corona uns sagt, wohin wir gehen. Jetzt wissen wir, dass Gott sich bei uns offenbart hat mit seinem Namen. Ich drehe mal die Spitze um. Wie antworten wir darauf? Mose hat das gesehen. Er könnte sagen, ich habe gesehen, es reicht mir vollkommen. Jetzt gehe ich weiter an meine 40 Jahre lang war er Hirte. Aber als ich erschienen habe, nee, dieses Gott will ich mehr von ihm erfahren. Ich will mehr von ihm erfahren. Schlag mit mir auf, bitte, der Kapitel 23 von 2. Mose auf. Ich werde nur einfach springen, ich werde da nicht durchlesen. 33, was habe ich mir geschickt, Kapitel 33? Ja, genau, eigentlich ab Vers 12. Die Situation ist die, Mose möchte gern unbedingt die Herrlichkeit Gottes sehen und hat Gnade gefunden in Gott. Also bei mir, ich habe in der Bibel markiert, 33, Vers 12. Du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Kapitel 13. Wenn ich denn Gnade Gottes habe in deinen Augen, so lass, immer Kapitel 13 noch, Vers 13 meine ich, damit ich Gnade finde. Vers 16, dass ich Gnade gefunden habe. Vers 17, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen, bedeutet, er spricht genau Christen an. Also wir haben keine Ausrede. Wir wissen, dass das Wort Gottes zu uns gerichtet ist. Jetzt kommen wir, wie reagierst du darauf? Wie haben wir hier, Mose sagt, ich will mehr von dir, Gott. Deine Herrlichkeit will ich sehen. Dich mehr, mehr. Reagieren wir so, seitdem wir Christ sind, dass wir Gott suchen, dass wir Gott suchen, er hat seinen Namen gegeben. Suchen wir ihn? Wollen wir mehr von ihm erfahren? Oder es reicht, dass wir Gläubige sind? Es reicht, dass wir wissen, es heißt Yahweh, Adonai, El Shaddai. Reicht es? Nein. Da knüpfe ich genauso, was Gary vorhin gesagt hat, an. Vielmehr, ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Sarah, Tiffany, irgendwann mal willst du heiraten. Wenn du einen Mann kennst, er kommt und sagt, oh Sarah, ich liebe dich, du hast alles gut. Und er schreibt dir nie SMS, kein WhatsApp, steht nicht mal früh auf und sucht sie nicht mal. Du wirst gleich sagen, dieser Mann liebt mich nicht. Ich empfehle dir, flieh, der liebt dich nicht. Lauf weg. Oder geht zu einer Kamona, mindestens seine Eltern kriegen eine Ziege dafür. Nee, was ich meine ist das, wenn wir Gott kennen und ihn nicht suchen und Zeit mit ihm verbringen, entdecken, wer er ist, wir lieben ihn nicht. Das sagen auch sogar die Heiden. Gott gibt es. Aber die Beziehung über seinen Namen sucht er. Und das ist, was ich euch geben möchte. Gott möchte gerne mit Gemeinschaft mit uns haben, durch seinen Namen. Suchen wir ihn.
Das ist ja schon mal ein richtig guter Einstieg, was wir bisher gehört haben. Und wenn ich dann so schaue, was mir der Herr geschenkt hat zur Vorbereitung, muss ich sagen, es ist immer wieder spannend, wie der Brüdersonntag auch zeigt, dass der Geist wirkt und an uns allen wirkt. 10 Minuten bleiben mir vorbereitet, beziehungsweise an Informationen hätte ich vermutlich für eine Dreiviertelstunde. Dann ist es immer schwierig zu priorisieren, aber ich habe eine Idee. Ich habe 10 Minuten als Video-Input. Die schenke ich ihm Eddie. Die zeigt er, die 2. Das sind deine 10 Minuten, Eddie. Und ich mache die Einleitung dazu und versuche das zu fassen, was wir schon gehört haben. Wir haben vorhin schon gehört, es reicht ja nicht, sich nur intellektuell mit den Eigenschaften Gottes auseinanderzusetzen. Die sind mannigfaltig. Wir haben gerade eben gehört, Francis hat gesagt, der Name Jahwe ist ein Teil der Offenbarung, wie Gott sich offenbart. Über 7000 Mal können wir im Urtext Jahwe sehen, wird übersetzt in Herr. Also reines Kopfwissen. Wir könnten uns Gedanken machen über die anderen Nennungen. 2300 Mal wird Elohim geschrieben in der hebräischen Bibel. 200 Mal kommt El vor und hinter jedem El dann eine Beschreibung, wie Gott ist. El Haneman, der treue Gott, in 5. Mose 7,9 zum Beispiel. Oder El Hagadol, der große Gott, in 5. Mose 10,17 und so weiter. Und wir könnten uns wirklich über jede einzelne Eigenschaft dann Gedanken machen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist tatsächlich Beziehung, nicht Kopfwissen. Tozer hat es so ausgedrückt: Wenn wir über Gott nachdenken, so bringt unser Gottesbild das Wichtigste über uns selbst ans Licht. Und er führt aus, die geistliche Geschichte der Menschheit beweist, dass keine Religion je bedeutender war als ihr Gottesbild. Anbetung ist ehrfürchtig oder sie ist oberflächlich. Je nachdem, ob der Anbetende ein auf Ehrfurcht gegründetes oder eben ein auf oberflächlich gegründetes Gottesbild hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Eigenschaften Gottes hat, dass wir eben keinen oberflächlichen Gott anbeten, sondern einen absoluten, fest und ehrfürchtig gefühlten und wahrgenommenen Gott. Und da merken wir, dass das wahr ist, was Tozer hier auch sagt. Es genügt nicht einfach nur Gott zu folgen. Das hatten wir heute auch schon gehört. Das erkennen sogar die Heiden an, dass es einen Gott geben muss. Zumindest läuft es ihnen einfach über die Zunge. Jesus kam auf die Erde, um uns, den Menschen, den Gott der Bibel zu offenbaren. Und Gott offenbart sich selber in seinem Wort. Und jede Abweichung davon, die wir nicht aus dem Wort nehmen, ist eigentlich Götzenbild, ist ein selbstgemachtes Bild, ist Götzentum. Die Bibel sagt, wir sollen Gott loben für das, was er ist, insbesondere im Gebet. Und da knüpfe ich auch an das, was Gary gesagt hat. Ein großer Teil der Psalmen gibt dafür gute Beispiele. Und die meisten Menschen, und so wahrscheinlich auch geht es dir und mir manchmal so, beschränken ihr Lob Gottes auf ganz wenige Bereiche, auf ganz wenige Eigenschaften, wie zum Beispiel die Liebe Gottes. Und verwenden dann den Rest des Gebetes für Bitten. Und ich glaube, da nehmen wir uns was, wenn wir uns nicht Zeit nehmen, in der eigenen Stille über die Eigenschaften Gottes nachzudenken. In der Vorbereitung habe ich gesehen, da gibt es, wenn ihr googelt nach Eigenschaften Gottes, so viele Quellen, da wirst du gar nicht fertig. Du musst dich quasi für ein oder zwei Quellen entscheiden. Hier zum Beispiel Johann Friedrich König von 1664, also fast 400 Jahre, hat sich da schon jemand Gedanken gemacht und hat eine Auflistung geschrieben über die Eigenschaften Gottes, wo sie stehen. Und da kannst du dir über jede einzelne, einen Abend lang oder einen Morgen lang, wie auch immer du deine Stille Zeit verbringst, wirklich verbringen und drüber nachdenken. Ich will die alle gar nicht aufzählen, aber zwei möchte ich herausbringen und habe zwei Video-Inputs davon gefunden. Die Ewigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes, damit wir wirklich zur Anbetung gebracht werden, dass wir verstehen dürfen, welcher großer Gott es ist. Und übergebe an den Eddie.
Unser Gott ist ewig. Gott sagt von sich selbst, ich bin der, der ist und immer sein wird. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Wir können Gott nicht einmal ansatzweise verstehen, wenn wir versuchen, ihn in unserer menschlichen Begriffswelt einzuordnen. Der Ewige ist nicht in Raum und Zeit zu finden, außer er will es so. Denn er hat Raum und Zeit geschaffen und steht selber außerhalb dieser Dimensionen. Ewigkeit ist nicht einfach nur eine unendliche Verlängerung der Zeit, sondern ein Standpunkt außerhalb jeder Zeit. Wenn die Zeit ein Fluss ist, dann ist Gott das Wasser, die Luft und die Erde. Er ist die Gravitation, die den Fluss im Flussbett hält. Er ist die Quelle, der Strom und der Ozean, in dem der Fluss mündet. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Für ihn ist alles gleichzeitig, was war, was ist und was sein wird. Wenn die Bibel sagt, Gott weiß, was geschehen wird, dann ist das nicht so zu verstehen, als sei Gott ein Hellseher, der in die Zukunft blicken kann. Nein, bei Gott ist alles bereits passiert. Völlig unabhängig von der Zeit sieht er bereits jetzt vor sich das Ergebnis, noch bevor es für uns überhaupt angefangen hat. Er ist, um es in unseren Worten zu sagen, jetzt gerade dabei, die Welt zu erschaffen. Und gleichzeitig hat für ihn auch alles bereits seine Vollendung gefunden und die Welt ist nicht mehr. Für ihn passieren die Sintflut, der Bau der Pyramiden und der Zweite Weltkrieg alle im selben Augenblick. Er spricht jetzt gerade mit Abraham, schickt Moses zum Pharao und begegnet Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Er spricht jetzt mit uns und den Generationen nach uns. Wenn wir Gottes Ewigkeit auch nur im Ansatz begreifen wollen, müssen wir uns von dem Gedanken trennen, Gott irgendwie in der Zeit einzuordnen. Er ist der Anfang von allem, das wir kennen oder uns vorstellen können. Bevor irgendetwas war, ist er. Doch das Gigantische und Unfassbare an allem ist, dass dieser unbegreifliche, ewig seiende Gott entschieden hat, dass wir Menschen ihm so wertvoll sind, dass er sich in Jesus unter die Gesetze seiner eigenen Schöpfung gestellt hat. Gott hat sich da eine Zeit lang an unsere Realität gebunden, wurde Mensch und hat dann durch seinen Tod und seine Auferstehung eine Tür geöffnet, damit wir durch den Glauben in seine Ewigkeit eintreten können. Denn irgendwann werden unser Raum und unsere Zeit ein Ende haben. Und es wird alles wieder in Gott sein. Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Unser Gott ist herrlich. In allem, was Gott sagt und in allem, was in der Bibel über ihn gesagt ist, offenbart sich seine Herrlichkeit. Es geht in der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen immer und in allem um seine Ehre. Doch es wäre ein großer Fehler zu denken, Gott sei eitel oder ehrsüchtig.
Wenn die Bibel von Gottes Ehre und Herrlichkeit spricht, dann ist das nichts, das ihm von irgendjemandem verliehen oder genommen werden kann. Seine Herrlichkeit ist absolut. Sie ist das, was sein Wesen ausmacht. Sie ist Ausdruck seiner Heiligkeit, so wie die Sonne Licht und Wärme ausstrahlt. Die Glut seiner Heiligkeit ist ein alles verzehrendes Feuer. Der Glanz seiner Majestät ist von atemberaubender Schönheit. Seine Stimme ist wie ein tosender Ozean. Sein Wort ist eine Macht jenseits unseres Verstehens. Jedes Wort, das er spricht, hat Konsequenzen. Er spricht und es geschieht. Er sagt, entstehe! Und etwas Perfektes entsteht aus dem Nichts. Ihm tut keines seiner Worte leid. Jedes einzelne ist vollkommen. Was er sagt, gilt in Ewigkeit. Das Licht seiner Gedanken ist stärker als 1000 Sonnen. Sein Wille ist heilig und in jeder Hinsicht perfekt. Er braucht keine Ratgeber. Was er erschafft, ist immer vollkommen und immer wunderschön. Was er plant und ausführt, ist immer gewaltig, immer heilig und immer glorreich. Die ganze Schöpfung sagt uns das, mal flüsternd, mal schreiend. Sieh hin, Mensch, das alles hat dein ewiger, heiliger Gott gemacht. Sein Glanz wird durch nichts übertroffen, seine Schönheit ist vollkommen. Wir sollten uns endgültig von dem Gedanken trennen, Gott bräuchte unsere Anbetung und unseren Lobpreis, um sich besser zu fühlen. Seine Ehre und Herrlichkeit können durch uns nicht größer werden. Wir können ihm auch nichts wegnehmen. Er braucht keine Gefolgschaft. Er hat es nicht nötig, dass man ihm schmeichelt. Er ist der einzig Herrliche. Er ist aus sich selbst erhaben, heilig, einzigartig, wahrhaftig, ehrenhaft, ruhmreich und in jeder Hinsicht vollkommen. Und doch ist die gesamte Menschheit aufgerufen, diesen wundervollen Schöpfer zu ehren. Als Teil seiner Schöpfung ist es unsere Bestimmung, seine glorreiche Herrlichkeit zu verkünden. Müssen wir nicht beim Betrachten unseres Gottes in fassungsloses, dankbares Staunen versinken? Müssen wir nicht niederfallen und unseren Gott anbeten, wenn wir erkennen, dass er uns in Jesus von unserem egozentrischen Wahn und dessen tödlichen Folgen befreit und zu einem Leben in seiner erschreckend schönen, hell leuchtenden und maßloses Glück auslösenden Herrlichkeit berufen hat? Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt. Und so wird es für immer und ewig sein. Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Dann sage ich, liebe Brüder, vielen Dank für die Beteiligung, für die sehr ansprechenden Beiträge. Ist natürlich so, dass es gibt ja so viele Eigenschaften Gottes, da reichen viele Stunden, also nicht die wirklich zu besprechen. Jedenfalls macht es Sinn, sich dann weiterhin zu beschäftigen. Und nicht nur mit einzelnen Worten, wie auch schon erwähnt wurde. Es gibt Eigenschaften wie zum Beispiel, Gott ist die Liebe, er ist der Herr, er ist der Richter, er ist barmherzig, gnädig und geduldig, er ist das Opferlamm Gottes, er ist freundlich, er ist gerecht, er ist die Vergebung und die Versöhnung natürlich. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist die Tür, er ist die Freiheit, er ist die Auferstehung, er ist lebendig und er ist auch zornig und er ist der Eckstein. Es gibt nur viel, viel mehr Eigenschaften, die sich wirklich lohnt nachzudenken. Wirklich nachzudenken, was steckt dahinter? Was sagt das mir persönlich, dir persönlich? Wo gibt es Dinge, die ich verändern muss im Leben? Ich kann wirklich nur wünschen und jeden ans Herz legen, such mir weiterhin nach Eigenschaften Gottes, einfach ihn besser kennenzulernen. Wenn wir die Eigenschaften Gottes kennen, kennen wir Gott viel besser. Dann wissen wir auch, was er mit uns vorhat, was er für uns bereit hat und was für uns noch wichtig ist und zu verändern ist. Deswegen mein Wunsch an uns alle, forschen wir weiter nach den Eigenschaften Gottes in der Bibel.